Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Ich freue mich heute auf Rocco Schamoni.
Schönen Hi. Tag, hallo. Ich freue mich auch dabei zu sein und bin ganz da.
Ja, schön. Rocco, ich habe von dir natürlich, wie wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, schon wahnsinnig viel gehört. Du bist ja so ein Multikünstler, will ich sagen. Ich glaube, Multitalent würde dich beleidigen, aber Multikünstler trifft es vielleicht ganz gut, oder? Jetzt aktuell habe ich von dir bei Hansa Blau erschienen Pudelskern auf dem Tisch gehabt. Mhm. Deinen neuen Roman, ein bisschen auch eine Autobiografie.
Das kann man so sehen, ja. Also das ist, steht zwar Roman drauf, aber es ist eben auch, ich habe mich da deutlich im eigenen Fundus bedient. Das ist, wenn man so will, eine Roman-Autobiografie.
Ja, genau. Ja, ja, stimmt. Also es ist wahnsinnig autobiografisch und viele, die jetzt zuhören, kennen wahrscheinlich auch deine anderen Bücher. Ich glaube, mit Dorfpunks bist du damals richtig durchgestartet. Wie ist denn das, wenn man eigentlich Musiker, also naja, eigentlich bist du ja Multikünstler, aber wie ist es, wenn man so als Musiker startet und dann auf einmal auch noch so ein literarisches Talent entdeckt?
Das war, das war für mich nicht ganz einfach, weil ich spiele zum Beispiel in Düsseldorf immer in einem Kulturzentrum, das heißt Zack. Und im Zack gibt es einen kleinen Saal und einen großen Saal. Und im kleinen Saal passen ungefähr 120 Leute rein und in den großen 450. Und ich habe im kleinen Saal mit meiner Band, in meiner sechs- oder manchmal auch achtköpfigen Band, immer im kleinen Saal gespielt vor 120 Leuten. Das war alles schön und gut. Und ich habe mich danach dann auch gefreut, weil dann haben wir im Backstage noch gefeiert und so weiter und so fort. Von dem Moment an, wo ich Bücher geschrieben habe und vor allen Dingen als Dorfpunks auf den Markt kamen, hat sich das radikal geändert. Ich musste dann allein auf Tour gehen und habe auf einmal im großen Saal vom Zack gespielt vor 450 Leuten. Und habe gedacht, wow, ich meine, das sind dreimal so viele Leute und ich kriege das ganze Geld allein für mich. Aber die Pause und das danach sind halt trist und leer, weil da ist keiner mehr, die Band ist nicht mehr da. Jetzt bin ich erfolgreich, jetzt sitze ich hier alleine mit der ganzen Kohle, leicht übertrieben, leicht überspitzt formuliert. Und das geht mir seitdem so. Die Literatur hat mich tatsächlich viel weitergetragen, als ich das jemals erwartet hätte, aber es ist auch sehr einsam dort.
Ja, also wenn man das Buch liest, weiß man ja auch darum, dass du, vielleicht wissen das ja auch viele noch aus deiner musikalischen Geschichte, dass du also eigentlich als Solokünstler angefangen hast.
Genau.
Dann aber sehr glücklich warst eigentlich über die Band und sich in diesem, ja, nicht alleine sein zu müssen. Das ist ja ein großes Thema auch im Buch. Also das verhandelst du ja. Ja, ich würde sagen, fast durchgehend, aber mindestens die Hälfte des, also spürt man ja sehr den jungen Mann durch, der halt ja, in dieser Zerrissenheit lebt. Einerseits glänzen zu wollen, gleichzeitig an den eigenen Idealen und vor allen Dingen vielleicht auch Zielen auch ein bisschen zu scheitern. Also das ist ja, wie schreibst du so schön, hat ein Psychotherapeut mal zu dir gesagt, du gehst an deine eigenen Amplituden sind zu groß, ja, dass du darunter leidest, deine emotionalen Amplituden, das war eigentlich sehr schön.
Genau, so ist es gewesen und ich habe die Zeit mit der Band, ich habe als Solokünstler angefangen, auf der Bühne zu stehen, nach den Goldenen Zitronen vor den Toten Hosen.
Ja, Wahnsinn.
Und das war, die Verantwortung ist groß, weil wenn du dann nicht bestehst und nicht gut bist, dann macht sich das Publikum fertig und in meinem Fall hatte ich ein hartes Publikum, die haben halt auch wirklich mit Gegenständen geschmissen und das hat mich auch wirklich körperlich erwischt. Ja. Und das erwischt einen dann vor allen Dingen psychisch besonders doppelt stark, weil du fühlst dich halt nicht gewollt. Und Mitglied einer Band zu sein, kann einem da helfen, weil man dann so ein bisschen aufgefangen wird und die anderen sind dann vielleicht genauso getroffen wie du. Aber wenn du da ganz alleine stehst und diesen Unmut abbekommst, so eine Shit-Welle so über dir einbricht, das gab es damals auch schon und zwar live, das ist ein unangenehmes Gefühl.
Das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, weil du hast es so schön beschrieben. Du hast so gesagt, die Punks sind genauso spießig wie die Spießer, die haben nur andere Codes, aber die sind so strikt. Und beschreibst du diese Abtrennung der Fun-Punks, die auch mit den Zitronen begann und du halt auch mit dem Rüschenhemd. Und also das ist total interessant. Also für viele auch eine Zeitreise, aber auch wer nicht dabei war, es ist total interessant. Also selbst euer Manager, ich habe übrigens dieses, was du so geschrieben hast, dass er auf den virtuellen Kugelschreiber in seiner Hand bläst. Ne? Das habe ich mir so vorgemacht, weil ich wollte das. Ich wollte ersinnen, wie das ist, aber ich glaube, ich weiß, wie es ist.
Also ich habe es nicht, ich habe das vorher noch nie gesehen, dass jemand einen Kugelschreiber anbläst. Das scheint man in Büros früher so gemacht zu haben. Deswegen habe ich das am Anfang gar nicht verstanden, was das für eine Geste ist. Was macht denn der da? Und bis ich immer begriffen habe, das soll anscheinend ein Kugelschreiber sein, den er anbläst.
Aber ein virtueller, ne, der nicht in der Hand hat.
Ja, er hat den nicht, er hat einfach nur auf die Fingerspitzen raufgeblasen.
Ja, aber immerhin, Fabsi, richtig, erinnere ich richtig, ne? Ein Mann, der von der ersten Stunde an dich geglaubt hat. Also der von deinen ersten Schritten dich gehört hat und gesagt hat, Junge, das wird was, oder? So, also
ja, Düsseldorfer
ich kann es nicht.
Ja. Der war der Erste, der Erste, sagen wir mal, also Manager war er nicht, aber hatte ein Plattenlabel. Ja. Und er war der erste, in Anführungsstrichen, mächtige Kulturmensch, mit dem ich mich getroffen habe, der gesagt hat, ey, du hast was drauf, das machen wir, ja, Junge, aus dir wird was.
Ja, und für die, die es jetzt noch nicht gelesen haben, es kommt jetzt auch, glaube ich, gerade erst richtig in den Markt. Du gehst jetzt auch auf große Lesetournee. Mhm. Wir verlinken in den Shownotes auf jeden Fall Kontakt zu Rocco und auch die Links zu seiner Homepage und zu Insta und was immer ihr wollt. Da seht ihr die riesige Lesetournee, die es gibt. Ne? Das ist wirklich eine riesige Lesetournee. Also ich übertreibe nicht. Du bist bei mindestens 20 Städten
und Radiostationen. Nee, es sind über 30, glaube ich.
Siehst du mal.
Ja. Ich freue mich auch nicht so doll. Ich habe gerade ein bisschen Angst bekommen.
Ja, es gibt keinen Nightliner diesmal, oder?
Es gibt leider gar keinen Nightliner. Das ist irgendwie, das läuft ganz anders ab mittlerweile.
Deutsche Bundesbahn.
Ja, aber da verweigere ich mich jetzt mittlerweile. Also nach den letzten zwei Jahren Terror, also abgesehen von den Streiks, irgendwie ist es ja sowieso auch ohne Streik fast unmöglich, einfach nur einmal irgendwo loszufahren und irgendwo wieder anzukommen nach voreinsehbaren Plänen. Und ich muss ja quasi um 17 Uhr in der Stadt sein. Das mache ich jetzt nicht. Und ich bin ein enormer Befürworter jeder Form von CO2-Ersparnis. Aber das kann ich professionell nicht machen. Dazu ist die Bahn zu unprofessionell.
Ja. Aber der Punk von früher ist schon auch erwachsen geworden, höre ich raus, ne?
Ja, aber das ist immer so, ich werde immer darauf angesprochen, dann denke ich mal, was glauben die Leute denn, wie lange man Punk ist? Das ist man, bis man 19 ist. Wenn man 20 ist, ist man kein Punk mehr, dann ist man kein Teen mehr, dann ist man Twin und dann fängt das, dann wird man anders und so. Ich habe die Haare dann auch noch bis 26 oder 27 blond gefärbt gehabt und kurz geschnitten gehabt, aber irgendwann ist das vorbei und dann ist man halt kein Punk mehr, weil das ist ja für junge Leute gedacht gewesen.
Ja, ist es übrigens das Foto, was auf dem Buch drauf ist? Also ihr, die uns zuhört, werdet es gleich sehen, wenn ihr da unten auf den Link klickt. Ist das Foto authentisch von früher oder habt ihr das nachgestellt?
Nee, das ist authentisch. Ich habe ein Fotoshooting damals gemacht, wo es noch irgendwie 30 Bilder mehr gibt, wo ich mit so einer Pistole und mit zerrissenen Klamotten posiere. Ich bin auch damals schon so großer Adriano Celentano-Fan gewesen. Und es gab in den 60ern und 70ern, trägt er in seinen Filmen immer sehr gerne zerfetzte, lumpige Kleidung oder es gibt überall Risse, er spielt immer so komische, gescheiterte Figuren und das ist mein Zitat, mein Adriano-Zitat, diese Figur, die ich da auf diesem Foto darstelle.
Kennst du eigentlich diesen Film von Adriano Celentano, wo er so ein Glas herstellt, wo er in so einer Glasfabrik arbeitet?
Nee, klingt total interessant. Ich habe ganz viele Filme, aber den würde ich gerne von dir genannt bekommen. Schick mir das
doch mal zu. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber es gibt so einen Trick. Er macht dann so eine Führung und das ist so ein Panzerglas, durch das man nicht schießen kann. Mhm. Und keiner weiß, was die geheime Zutat ist. Und er macht so eine Führung und hat diesen coolen, du kennst den Blick gerne, ist ein Blick so immer trocken. Und dann guckt keiner hin und dann rotzt er einfach so in dieses flüssige Glas rein. Und das ist die geheime Zutat. Okay. Sehr nice. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich google ihn für dich.
Ja, mach mal bitte, das klingt gut.
Kommen die Shownotes. Ja, apropos Rotzen, also ich meine, du hast als junger Punk viel erlebt, unvergessen, als ihr mit dem Schlafsack mit der Punk-Lady, mit der schielenden Punk-Lady aus der Schweiz auf dem Ameisenhügel mit dem Kopf übernachtest und morgens von dem Dackel angepisst wirst. Ich meine, ich will es jetzt nicht so boulevardesk hier machen, nicht die harten Szenen rausholen, aber ich habe schon viel gelacht und ich meine, wenn du für einen stehst von Anfang an mit deiner Kunst, ist es ja Ironie.
Ich finde das nicht. Also ich wundere mich auch darüber, dass das immer noch so hochgehalten wird, weil liest du das Buch ironisch? Ich finde es gar nicht ironisch, ich finde es total ernst.
Das Buch finde ich, das finde ich total authentisch. Ich finde das im Gegenteil, ich habe mich eher gefragt, Wow, kann man aus dem Abstand so offen über seine sozusagen auch Seelennöte und Schmerzen und so schreiben?
Ich weiß es nee, nicht. Ich weiß nicht, ob er das darf und ich weiß auch nicht, ob das ratsam ist. Das weiß ich nicht. Ich habe es aber gemacht und ich habe hab versucht, also jede Form von Ironie wegzulassen, um quasi einfach zu zeigen, wie ich glaube, dass es gewesen ist. Und insofern, wir sprechen ja auch gerade gar nicht ironisch. Ich bin kein Ironiker. Ich setze Ironie gerne als Werkzeug ein, wenn es um sowas wie Satire geht. Also wenn wir jetzt in einem Theaterstück etwas überspitzen wollen, etwas Gesellschaftliches, ein Phänomen, dann ironisieren wir teilweise, um es zu überspitzen oder um es nochmal krasser, lustiger, bunter oder härter zu machen. Aber in meinen Büchern und auch im Gespräch bin ich relativ unironisch.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ich meinte das auch gar nicht auf das Buch vom Inhalt bezogen. Ich hatte das Gefühl, dass der Reflex deiner Kunst auf die Welt, so wie du zum Beispiel sagst, diese Punkwelt, das war dir irgendwie dann zu spießig und dann fingst du an, diese Chansonlieder und dann wurde es dann mit dem Sombrero und dann hast du einen Showstar aus Las Vegas und das haben ganz viele Punks ja auch gar nicht verstanden in diesem
das
Buch.
Stimmt.
Und
manche haben es halt. Du hast recht, und das zu diesem Zeitpunkt. Ja. Am Beginn meiner Karriere habe ich viel mit Ironie gearbeitet, das ist richtig. Mhm. Ich wollte ja quasi eine Ironie auf einen Schlagerstar sein und ich wollte eine Ironie auf einen Las Vegas-Showstar sein oder wollte das ironisieren. Das ist richtig und insofern hast du recht. Das habe ich quasi in der Rückschau und beim Schreiben des Buches auch bemerkt, wie ironisch das war. Und ich schreibe ja dann auch irgendwann im Buch, dass ich das alles nicht mehr ertragen konnte, weil die Ironie auch so eine Rüstung ist. Und ich die irgendwann ausziehen musste und ich hatte das große Glück, dass Frauen mir dabei geholfen haben, die Rüstung auszuziehen und die Ironie wegzulassen und vielleicht ein bisschen mehr ich selber zu sein und vielleicht ein bisschen ehrlicher, offener und wärmer zu werden.
Mhm. Ja, schön, wenn du das sagst. Es gibt auch so ein Buch, was mir dazu einfällt von Jeremy Purdy, Das Elend der Ironie. Mhm. Aber es gab ja auch so einen Reflex, auch in den populären Medien, so, weiß ich, Harald Schmidt und Co., dass immer alles ironisiert war. Man wusste aber dann natürlich gar nicht, wo die eigentliche Position war in der Person. Ne? Es war immer so, man hatte immer zu allem einen zynischen Reflex.
Ja, und das ist, finde ich, Harald Schmidt fand ich das ganz, ganz besonders stark so. Ich würde sogar sagen, es war eher zynisch als ironisch. Und dass man da überhaupt gar keine Halte und gar keine Person mehr dahinter erkennen konnte, weil quasi alles völlig biegsam war und nicht verortbar politisch auch und so. Das fand ich damals auch störend. Ich finde natürlich fand Harald Schmidt damals auf der einen Seite großartig, weil er so wahnsinnig schnell und genau war in seiner Schärfe. Aber dieses nicht zu verordnen, diese Unklarheit, wofür der eigentlich steht oder ob der irgendeine Form von Wärme oder Haltung hat, das hat mich auch damals schon gestört. Und das stimmt, das ist auch sehr ironisch und vor allen Dingen zynisch.
Ja, genau. Ja, genau. Und das meint er, glaube ich, mit dem Elend der Ironie, dass man halt dann, man ist quasi immer nur, man hat keine Position, man ist immer nur einfach dagegen oder macht sich immer über alles lustig, aber verortet sich selber nicht, traut sich nicht. Das hast du ja auch gerade schön gesagt. Du hast ja gesagt, die Liebe oder Frauen haben dir geholfen, auch wahrhaftig zu werden oder wahrhaftig zu sein zu dir. Da fällt mir übrigens ein, ich habe eben, als ich so in der Vorbereitung auch so ein bisschen kreuz und quer geguckt habe und auch auf deiner Homepage die Links gefunden habe, du machst ja auch Kunst.
Ja.
Und die nennst du Scheiße.
Nee, das ist nur ein Teil, eine Ausformung der Kunst. Mhm. Aber eigentlich ist das ja Schmuck. Und dieser Schmuck ist, wenn man so will, auf eine gewisse Art und Weise artifiziert. Denn wir spielen mit den Formen des Verkaufs von High-Class-Schmuck, Und da gibt es dann diverse Ausformungen davon und ganz viele Videos und Fotos und Sprüche dazu. Und da ist natürlich auch Ironie im Spiel, da hast du recht.
Ja, und also ich habe einen Freund, der Regisseur aus Hamburg, der auch Kunst von dir kauft, und du machst ja auch, ja, sagt man dazu Bilder? Ich meine, die sind artifiziell erzeugt wahrscheinlich, oder? Wenn ich die auf der Page so sehe, das sind
die ich weiß ja nicht, welche du vor dir hast, aber vermutlicherweise, ich spiele mit allen möglichen Formen rum, aber auch mit KI. Das bringt mir total Spaß, weil man da so randommäßig arbeiten kann und es kommen so völlig unerwartbare Dinge dabei raus, wenn man Sprachbefehle eingibt. Das ist freudvoll. Mhm. Genau, da habe ich auch einige Sachen ins Netz gestellt.
Ja, also ich habe einfach die Seite aufgerufen und ich sehe jetzt als letztes so relativ politische Kunst. Ne? Mhm. Trump mit dem Kleber und Elon Musk mit der Messerhändler und so. Mhm. Und das erschien mir alles so ein bisschen AI-generated. Aber hattest du nicht auch diese Aschenbecher-Sache gemacht?
War genau, das sind die Ashtrays mit den Faces von Trump und von Putin und von Le Pen und jetzt demnächst wird es wahrscheinlich auch irgendwann Höcke geben. Und da freuen sich Leute drüber. Die letzten Raucher dieser Welt freuen sich drüber und andere fangen wieder an zu rauchen, nur deswegen, um diese Aschenbecher benutzen zu können. Und jetzt auf Tour nehme ich die auch mit und verkaufe die auch.
Sehr nice. Und rauchst du eigentlich noch?
Ja, ab und zu. Also dieses Altersgerauche finde ich mittlerweile langweilig so. Aber wenn ich mich irgendwo, wenn es einen guten Moment gibt und Alkohol im Spiel ist und das Gespräch tiefer wird, dann schlage ich auch zu gerne mal.
Altersgerauche finde ich sehr gut. Aber ja, Alkohol. Alkohol spielt auch eine zentrale Rolle in der Erzählung. Also Alkohol ist im Grunde dein Dämpfer gegen die Hyperenergie. Mhm. Also Energie spielt auch eine wahnsinnige Rolle in deinem Buch. Also über dich selber sozusagen diese Rastlosigkeit, die Energie, ob es jetzt die Ticks und das Knibbeln und das Wackeln ist, aber auch sozusagen das im Kopf halt, das einfach nicht zur Ruhe kommen. Aber auch bei Freunden und Partnern und Menschen, die du triffst, beschreibst du ganz oft so, das ist ein hochenergetischer Mensch. Also mir ist aufgefallen, so wenn ich ich habe es halt jetzt so in einem Stück durchgelesen, mir ist aufgefallen, du gibst Credits für Energie und für Humor.
Mm, absolut. Ja. Genau. Also zumindest für diese Phase meines Lebens, denn ich habe nach nichts anderem gesucht als Leute, die quasi auf meiner Wellenlänge funken. Es gibt ja dieses schöne Buch von Stan Donny, glaube ich, Die Erlernung der Langsamkeit. So 20 Jahre alt oder sowas, über so einen ganz langsamen Mann, der, glaube ich, Kapitän ist und Teile der Welt entdeckt. Und die ganze Welt muss seine Langsamkeit annehmen, um mit ihm kommunizieren zu können, weil er so gut ist in dem, was er tut. Und bei mir war es genau andersrum. Ich war halt doppelt so schnell wie alle und deswegen war ich auf eine gewisse Art und Weise auch solitär. Ich will dieses Doppelschnelle gar nicht als eine Qualität herausstellen, sondern eher als eine Quantität, wenn man so will. Mhm. Zu schnell, zu viel und irgendwie immer alleine dabei. Und deswegen habe ich immer nach Leuten gesucht, die quasi auf einem hohen Energielevel surfen, damit wir da mal ein Stück des Weges zusammenfliegen können. Und Humor war natürlich immer eine verbindende Brücke, weil das als Werkzeug oder als Grundausstattung oder als Brosche an der Brust oder so einen sofort hat andocken lassen können. Wenn jemand Humor hat, dann war die Verbindung schneller herstellbar als zu jemandem, der das eben nicht hatte.
Und da hast du auch sozusagen einen ganz dehnbaren oder flexiblen Humorbegriff. Du hast dann auch den trockenen Humor, den du, glaube ich, sehr vorziehst. Mhm. Teilweise auch trocken wie ein, was soll ich sagen, Zwieback oder ich weiß ja, also auf jeden Fall, ja, also, du hast den Alkohol als Dämpfer beschrieben, den du manchmal auch gebraucht hast, um einfach mal runterzukommen, einfach mal ganz kurz aufzuhören zu denken. Ich glaube, das kennt man vielleicht aus der Jugend, ne? Dass man so denkt, so wow, ständig muss der Kopf irgendwie arbeiten und so. Mhm. Aber mal ehrlich, hört das irgendwann auf? Ist es bei dir jetzt anders? Also ich meine, ich frage dich nicht nach Alkohol. Ich meine, ist diese, dass die Maschine ständig arbeitet und ständig nachdenkt, ist das jetzt anders als früher?
Nee, nicht richtig. Also ich bin jetzt gestern um 5.55 Uhr aufgewacht und heute Morgen um 6.05 Uhr beide Male total genervt. Warum kann ich nicht einfach wirklich bis 8 oder 9 pennen? Ich liege da, ich wach auf und nach 5 Stunden Schlaf oder sowas und ich merke, dass die Maschine total am Brödeln ist. Aber zu meiner Ehrenrettung bleibt zu sagen, das ist, sind, wenn diese Maschine anfängt zu laufen, dann ist das positiver Stress. Also das sind Ideen, die wollen weitergedacht werden und das sind Aufgaben, die wollen erfüllt werden. Und das ist, ich stehe dann irgendwann auf, weil ich mich auf das freue, was ich da tue. Also das ist etwas Positives, während ich früher, als ich viel mehr Substanzen zu mir genommen habe, Alkohol, irgendwelche Drogen, darunter gelitten habe. Ich hatte einfach nur zu viel Energie, aber gleichzeitig gar nicht genug Ideen und gar nicht genug Kraft. Man braucht eine andere Art von Kraft, um zu viel Energie dann auch in Kunst umsetzen zu können. Und wenn man die ständig versenkt in Drogen und in Alkohol, dann wendet sich diese Energie gegen einen und versäuert einen und dann wird man depressiv dadurch. Ja, man muss, wenn man so viel Energie hat, dann muss man meiner Ansicht nach, es gibt verschiedene Wege damit umzugehen. Man kann Sport machen, man kann sich gesund ernähren, man kann Yoga machen, man kann meditieren. Ja. Man darf bloß diese zu viel Energie eben nicht in, man darf damit quasi nicht, man darf nicht Öl aufs Feuer kippen, indem man Alkohol und Drogen benutzt, weil dann dreht sich das um. Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, weil es ist ja ein unaufhörbarer Strom der Kraft, mit dem ich da arbeite. Das ist eigentlich was Schönes.
Ja, stimmt. Und so hast du es ja auch im Buch beschrieben, dass auch Leute, Weggefährten und Weggefährtinnen gesagt haben, wo kommt das denn her, diese Energie? Es hört ja gar nicht auf bei dir.
Ja.
Und ja, das ist auch eine schöne Sache.
Eigentlich ist es eine schöne Sache und es ist mir geschenkt worden, ich soll mich darüber nicht beschweren. Ich sage nochmal vielen Dank an dieser Stelle für all die Kraft.
Genau. So, apropos, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ne? Also du hast ja Töpfer gelernt. Na, Töpfer ist nicht das richtige Wort, ne?
Das heißt Scheibentöpfer, aber wenn man diesen schwachen Begriff vermeiden will, da darf man auch Keramiker sagen.
Keramiker, siehst du. Und hast du jemals darüber nachgedacht, das nochmal zu benutzen oder machst du die S-Trays sogar selber?
Nee, ich benutze das seit 5, 6, 7 Jahren regelmäßig, bin wieder komplett zu Hause in dem Handwerk und genieße jede Sekunde. Das ist für mich ein Traum. Ich bin total glücklich, dass ich das gelernt habe und teile diese Fähigkeit also mit vielen Freunden, die mich besuchen. Ich habe 3 Brennöfen an 3 verschiedenen Orten hier und auf dem Land und nochmal in der Bernstorffstraße und da stelle ich Fliesen her und die S-Trays werden da gebrannt und so. Also ich bin extrem tätig im Keramikbereich.
Also das finde ich super. Du machst sie auch selber. Ich weißt du, normalerweise, wenn Leute sowas machen, denkt man immer, die kommen immer aus China. Alibaba bestellt. Das ist ja mega.
Diese werden hier, die sind zu viele, als dass ich sie alleine machen könnte.
Ja.
Das heißt, die werden von einem befreundeten Studio hergestellt. Das heißt Studio Amun. Das ist ein ganz tolles Töpferstudio, die hier in Hamburg sitzen. Das machen Leute hier in Hamburg. Das wird also in Hamburg hergestellt, eigenhändisch. Das kommt nicht aus irgendwelchen Billiglohnländern. Und ich lege da auch Hand an, aber nicht an alles, weil das schaffe ich nicht. Das ist zu viel. Das ist so, wenn du dann auch noch 200 Aschenbecher herstellen musst, dann das dauert lange, so Teile herzustellen, weil du musst diese Gesichter einformen und dann anbringen und das brennen und glasieren und so. Jeder Aschenbecher dauert einfach seine Zeit, dann bleibt keine Zeit für was anderes mehr.
Nee, und du, pass auf, ich weiß nicht, wie du zu Jeff Koons stehst, aber Jeff Koons oder natürlich auch Andy Warhol, also Andy Warhol, die hatten ja auch eine Factory, also alle haben sozusagen ja irgendwann gedacht, wenn so viel Nachfrage da ist, muss ich das auch ein bisschen irgendwie von anderen Leuten unterstützen lassen. Das finde ich jetzt gar nicht verwerflich.
Nee, ist es auch nicht. Also die meisten Künstler ab einer gewissen Größe oder ab einem gewissen Punkt ihres Lebens arbeiten mit anderen zusammen. Das hat Warhol vom ersten Moment an gemacht. Und es gibt viele Künstler, die arbeiten, legen gar keine Hand mehr an, sondern haben nur noch die pure Idee und lassen es dann umsetzen. Das ist also kein Kriterium in der Beurteilung für Kunst, ob man da selber Hand anlegt oder ob das eine Maschine macht oder andere Menschen. Das bedeutet wenig.
Und ich meine auch, in dem Buch gelesen zu haben, als deine ersten Platten kamen und die Pressung hattest, dass du ein bisschen so quasi diese Walter Benjamin referenziert hast, das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, weil du hast ja auch gesagt, ne, also wie interessant, dass es jetzt so oder also war das nicht so oder lese ich das nur da rein? Du hast es im Buch so angedeutet, dass als die Platten, also die ersten Platten hattest, die gepresst wurden, hast du gesagt, das ist so interessant, dass die Werke so vervielfältigt werden können.
Ja, weil sie ab dem Moment auf einmal echt sind und wahr geworden sind. Vorher sind es ja nur Ideen und irgendwie auch Spökenkickereien, nennt man das in Norddeutschland. Also
wie nennt man das?
Spökenkickerei. Spürkenkicker sind das so Gedankenblasen so. Und in dem Moment, wo sie quasi vervielfältigbar sind, also nicht nur eine Single, sondern 20 oder 200 oder 2000, ist das etwas, von dem du gelöst bist, das in die Welt geschmissen wird, das Beweis dafür, dass du diese Idee gehabt hast, dass sie vielleicht ganz gut ist. Alle können sie haben, nicht nur eine Person, sondern jeder, der sie und jede, die sie haben will, kann sie kaufen und erstehen. Und das ist eine Verwirklichung von Geisteskraft. Das finde ich ganz faszinierend. Wenn der Moment der Reproduktion auf einmal beweist, dass es echt ist und in der Welt ist und nicht nur in deinem Kopf.
Mhm. Ja, verstehe. Und jetzt hast du eben ja schon gesagt, dass gerade mit den Büchern, dass er auf einmal von dem kleinen Saal in den großen Saal gegangen ist, die meinen, mittlerweile bist du in noch viel größeren Sälen.
Ja, das stimmt.
Du hast jetzt auch gerade eine Serie, also in der ARD-Mediathek, heißt es Rocco's Supershow?
Das heißt Rocco Schamoni Supershow. Mhm.
Rocco Schamoni Supershow, genau. Also das King hast du irgendwann weggelassen, oder?
Also ich wollte den Begriff gar nicht haben. Ich wollte den Shownamen so gar nicht haben. Ich hätte gerne was Gutes, was Kurzes gehabt. Was Gutes hätte ich auch gerne gehabt, aber vor allen Dingen was Kurzes. Ja,
schöner freudscher Versprecher.
Ja. Genau, aber es wurde darauf bestanden, dass mein Name drin ist und so. Und deswegen wurde es dann Rocco Schamoni Supershow. Ich glaube, King Rocco Schamoni Supershow wäre dann tatsächlich echt einer zu viel gewesen.
Ja, genau. Also auch das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Da gibt es coole Videos und freut euch auf Klaas und Joy Delaney und die anderen habe ich auch nicht gesehen. Also
Charlie Hübner und Linda Zerbake sind dabei. Die sind beide auch sehr gut.
Ah, nice. Ja, schön. Ja, also das machst du jetzt auch noch. Ja, das machst du auch noch. Machst du auch noch Fernsehen?
Ich habe mir das nicht ausgesucht. Die sind auf mich zugetreten und ich habe gedacht, warum nicht? Das ist ich wollte ja seit meinem 20. Lebensjahr Entertainer und Showstar sein. Und es hat sich irgendwie nicht ergeben, dass ich im Fernsehen lande, obwohl immer mal wieder so Referenzen kamen. Ich war bei WH1 und es gab diverse so Versuche, mich da irgendwie unterzubringen, aber es hat irgendwie alles nicht geklappt. Und dass sich jetzt also die Produktionsfirma Superfilm bei mir gemeldet hat und dann auch noch ARD Kultur dahinter stand, das war zwar verspätet, aber dennoch irgendwie ein Zeichen. Ja, probier es aus. Ja. Geh mal da rein.
Ja, es sieht auch cool aus. Übrigens, es ist eine totale Kleinigkeit. Ne? Es ist so ein ästhetischer, wie würdest du sagen, auf Norddeutsch, weiß ich nicht, so ein Knillfit. Aber du hast dieses Autorenfoto hinten in dem Buch drin. Ne? Und du bist ja immer noch tatsächlich sehr faltenlos und jung. Man würde dich ja niemals auf das Alter schätzen. Was wir nennen es jetzt auch nicht. Also ein junger Spund. Aber du hast so ein Jeanshemd an. Und da unten am Arm klafft das so auf. Und das sieht so aus, als ob der Knopf in der Mitte auf ist.
Ja.
Hast du schon mal gesehen?
Ja.
Weißt du das? Dir ist aufgefallen?
Auch? Ja, ich habe das gesehen und habe mich auch war auch leicht irritiert.
Ja.
Weil das sieht so aus, als ob das Hemd auf wäre.
Ja, genau. Als ob da, und dann guckt man so, hat der Brusthaare oder Pickel oder so? Ja, nee. Ja. Und das ist aber der Arm.
Und das hat mich auch gestört, aber ich habe es zu spät bemerkt.
Ja, gut. Also, jetzt reden wir wirklich über richtigen Quatsch, aber das habe ich nur gesehen und dachte so, interessant, dass er das Hemd auf hat beim Fotografieren und zwar so in der Mitte. Und dann so, ist der Arm. Ja, ach so, ist der. Aber es liegt halt genau, also optisch auf der auf Kante. Na gut. Da freut sich jetzt Hansa, dass wir darüber reden. Na, schön. Naja. Nee, toll. Also du machst auf jeden Fall eine Lesetournee und bist nicht mit der Deutschen Bahn unterwegs und hast hoffentlich auch etwas bessere Hotels als früher. Aber wie fühlt sich das an, auf einmal so viele Leute mit seinen Worten zu hypnotisieren? Also das ist ja schon...
Aber das ist ja nicht neu, ne? Das mache ich ja jetzt schon auch seit über 20 Jahren und so.
Ja, das stimmt.
Und, wie sich das anfühlt, das ist, kommt immer auf das Publikum an und Publiqué sind unterschiedlich und Abende sind unterschiedlich. Meistens gelingt mir das, die Leute mitzunehmen auf eine Reise und meistens bin ich glücklich. Es gibt Städte, in denen das meistens besser funktioniert und andere, in denen es manchmal nicht so gut funktioniert. Zum Beispiel Köln ist eine ziemliche Bank. Bei Köln kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie mitgeht. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Während gewisse Städte im Norden manchmal ein bisschen spröder sind, weil die einfach wirklich erstmal aus dem Sessel geholt werden wollen. Es ist einfach so.
Sag mal, und du hast ja in dem Buch, also es ist ja wirklich auch, wie wir jetzt vielleicht, also es kam nicht so deutlich raus, aber es ist ja ein wahnsinnig persönliches Buch. Also du sprichst ja im Grunde ungefiltert irgendwie aus deiner Seele die ganze Zeit.
Das stimmt.
Und, ja, und mich hat total berührt, auch die letzte Seite. Ich glaube, man sollte die nicht vorlesen. Ich wollte sie eigentlich vorlesen, aber ich glaube, man sollte sie nicht vorlesen, weil sie ist auch so ein wahnsinniger, wie sagt man in der Musik, irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Schlussakkord oder so, aber es ist ja so ein wahnsinniger, ja, es ist wahnsinnig schön. Mhm. Deswegen, also ich hatte es mir eigentlich hier gebookmarkt zum Vorlesen, aber ich lese jetzt nicht
vor. Das finde ich sehr gut und finde ich auch, du hast genau recht, man kann das Ende erst verstehen, wenn man den Kram davor gelesen hat und dann führt das einfach alles zusammen, aber wenn man das so aus dem Zusammenhang reißt, dann ist quasi das ganze Gewicht davor fehlt dann und dann ist es einfach nur eine ganz nette Seite, aber
ach nee, es ist schon ist auch literarisch und so schön. Also
ja, aber man versteht ja gar nicht die Zusammenhänge, warum jetzt der auf einmal etwas vom Himmel stürzt. Und dieser allerletzte Satz, den ich ja sage, den versteht man ja nur, wenn man die Familienverhältnisse ganz kurz mal angelesen hat und so. Das ist, ich finde, das, die letzte Seite kann man nur lesen. Das ist wie, man kann den Tod nicht ohne das Leben anschauen.
Ja. Mhm. Auch ein sehr guter Text. Mhm. Ja, weißt du, lustigerweise, also das muss man ja immer auch in so einem Gespräch mal irgendwie erwähnen. Ich war natürlich auch im Pudel. Mhm. Wann war das? 97.
Oh ja.
98.
Ist ein bisschen länger her.
Mhm. Ja, ist schon ein bisschen länger her. Ja, wir teilen irgendwie fast das gleiche Alter. Aber also und das war interessant, weil also ich wusste nicht, wie mir geschah. Es war so, wie man damals als ganz junger Mensch dann irgendwie in so Städte kam und sagte, da musst du hin. Mhm. Keine Ahnung, Tacheles damals in Berlin und der Pudel in Hamburg. Und dann war es so, wow. Und jetzt lese ich quasi deine Geschichte und rede mit dir. Und das ist trotzdem auch irgendwie schön. Weißt du, ich glaube, für dich ist es vielleicht Nostalgie. Aber
es schließt sich zusammen. Weißt du?
Ja, und das ist echt schön. Mhm. Und genau wie du es beschrieben hast, ich habe es meiner Freundin so vorgelesen und sagt, guck mal hier, was er so schreibt, ja. Und wir wollten nicht professionell sein. Unsere DJ-Kanzel hatte nur einen Plattenspieler und zwischendurch musste der DJ Ansagen machen und wir hatten keine Nachbarn und man konnte auf den Treppen sitzen und sie hatte, wow. Mhm. Die konnte das natürlich gar nicht fühlen. Sie so, was liest du mir da vor, ja? Kannst du mir auch eine Bedienungsanleitung von einem Fernseher vorlesen, ja, weil sie hatte kein Gefühl dazu. Ja, aber für mich war es schön und es war ja toll. Und eine Sache, du machst ja auf der, du bist ja sozusagen auf der Bühne immer noch eine Bühnensau. Ich glaube, das kommt ja wahrscheinlich auch noch aus der Musik, oder?
Ja, das also der Begriff, den kriege ich ab und zu ab, so Rampensau und so.
Ja, das ist fies, ne? Eigentlich hast du recht, das ist unangenehm. Begriff, tut mir leid, ne? Ich entschuldige mich dafür.
Aber,
ja, ich nehme es zurück.
Ja, aber die Wahrheit ist, dass ich auf der Bühne tatsächlich, sagen wir mal so, ich habe das Steuerrad in der Hand.
Ja.
Ich weiß auch wirklich relativ genau, wie man über den Abend kommt, wie man das Publikum sich ganz gut fühlen lässt. Und wenn jemand dabei ist, der Ärger macht, dann kann ich auch handeln. Also ich habe das schon in der Hand. Und insofern hast du also bedingt recht. Ich würde es aber nicht Rampensauhaftigkeit nennen, sondern eher so Steuermanns-Syndrom.
Ja, und warum ich es eigentlich sage, gar nicht, um dich zu beleidigen, sondern ich habe eine Kollegin, die hat das Buch gesehen und hat gesagt, oh, kann ich mir das Buch ausleihen? Ich bin im Urlaub und so, ja, leih dir das Buch aus, ich lese es danach. Mhm. Und die hat dann gesagt, die hat dann so einen wahnsinnig schöne Worte gefunden und hat gesagt, ja, wenn ich Rocco Schamoni auf der Bühne sehe, ist eine Hamburgerin, hat gesagt, da ist so viel Energie und Aura, wenn der auf der Bühne steht, dass ich das manchmal einfach gar nicht zusammenkriege mit dem Text. Mhm. Und das fand ich total schön. Und das wollte ich dir einfach mal mitgeben, weil ich weiß, Komplimente sind immer total kacke. Was soll ein
Aber das vielleicht, machen. Das, aber ich verstehe, sagt sie damit, also wenn sie mich auf der Bühne sieht, sieht sie viel Energie. Und wenn sie den Text liest, dann sieht sie diese ganzen Abgründe und die ganze Traurigkeit dagegen gestellt. Mhm. Oder was meinst du?
Nee. Sie hat gesagt, sie fiebert einfach so in deiner Aura mit.
Ach so.
Und das fand ich eigentlich total schön, weil ich glaube, das ist ja auch so mal noch, das ist ja noch so eine Zwischenwelt. Also wir haben jetzt wenig über Text geredet oder über Literatur. Mhm. Aber wenn man deine Bücher liest, dann weiß man ja, du schreibst nicht einfach nur einen Text, du beschreibst nicht nur eine Handlung. Du bist ganz viel, hast ganz viel Innensicht und dafür verwendest du ein Vokabular, was sehr speziell und unique ist, würde ich sagen. Mhm. Und offen.
Also ich habe es mir ehrlich gesagt, hörst du mich noch?
Ja,
weil ich höre dich gerade hier so bimmelt irgendwie. Ich scheinbar versuche mich
so
anzurufen. Ich gehe da aber einfach nicht ran.
Richtig.
Ich habe es mir eigentlich. Eigentlich ist das alles immer nur ein Versuch der Offenheit und Ehrlichkeit von Montaigne nahezukommen.
Mhm.
als ich den gelesen habe und gemerkt habe, da vor 400 Jahren hat auch schon jemand einfach sich geöffnet und über das, über seine Weltsicht und über seine Probleme und das Mannsein und Familienvater sein und all das so, das fand ich so einen wahnsinnig guten Ansatz, einfach sich zuzugeben, dass ich gedacht habe, also wenn ich über mich selber schreibe, dann soll es auch so schonungslos wie möglich sein. Verberge nichts, denn es wird nur interessant, wenn du da wirklich an die Grenzen rangehst.
Ja, ja, genau, aber das ist so zum etwas, was ja viele Künstler auch hinter der, ja, der Figur, die sie erschaffen haben. Der Rocco Schamoni ist ja auch im Grunde eine Figur. Du bist wahrscheinlich mit der verschmolzen, aber du bist ja letztendlich ist eine Figur. Ja. Wenn man dich Wikipedia hat, sieht man ja auch deinen richtigen bürgerlichen Namen und so ein bisschen die Genese und trotzdem bist du ja Rocco Schamoni. Irgendwie auf eine Art wird man die Figur ja auch, oder?
Natürlich. Und ich bin ja auch keine Clownsfigur wie Helge. Helge hat ja quasi seine öffentliche Clownsfigur, die ich auch gut finde. Bei mir ist es ja so, dass ich quasi viel näher an mir selber dran bin. Also ich mache natürlich ein paar Posen und Gesten und verhalte mich so und so und mache ein paar ausgestellte Witze und so, die ich sonst zu Hause mir erspare. Aber ich bin jetzt nicht, ich bin nicht so wie Stan Laurel, der dann wirklich dieser total einfache Vierjährige ist in seiner Rolle. Ja. Ich bin einfach viel näher dran an mir.
Ja, klar. Und im Buch ist übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, weil es lassen wir aber unaufgelöst, erleben wir auch das Erweckungserlebnis, wie es zu dem Namen kam.
Ja, das
auf einer Toilette sitzt.
Genau, das darf ich aber auch nicht, darf ich jetzt auch nicht erzählen.
Nee, darfst nicht erzählen. Nee, ist jetzt Geheimnis.
Genau.
Ja. Nein, schön. Ja, Mensch, wahnsinnig gut. Was können wir noch so, worauf kann ich mich noch freuen? Kriege ich noch mehr Kunst? Gibt es mehr Fernsehen? Gibt es Podcasts, Bücher? Was ist so ein bisschen was?
Es gibt sehr viel. Also es gibt jetzt erstmal natürlich eine unendlich lange Tournee und dann ist es so, dass ich mich im Juni zwei Wochen lang mit meinen beiden Kollegen Jacques Palminger und Heinz Strunk an der Ostsee treffe und wir schreiben die Theatralisierung seines Heinz Strunks Roman Ein Sommer in Niendorf. Das wird im März im Schauspielhaus auf die Bühne kommen.
Sehr lustig.
Und dann kommt im Herbst, im September eine Serie raus bei Join und ProSieben, in der Farid Yardim und ich die Hauptrolle spielen. Und diese Serie heißt Der Upir. Das ist eine Vampir-Serie, die bereits abgedreht ist und jetzt gerade geschnitten wird. Und ich kann versprechen, dass es einige extrem absurde Momente geben wird.
Das finde ich extrem, also sehr, sehr, sehr verlockend und finde, der läuft mir schon vor Neugier das Wasser im Mund zusammen. Genau. Also bei anderen Künstlern hat man ja so das Gefühl, die haben sich irgendwie erschöpft, die haben so in den 30ern irgendwie dann aufgegeben und bei dir hat man das Gefühl, dass das jetzt erst richtig explodiert.
Ja, das ist bei mir genau andersrum. Also ich bin, also wirklich, ich beneide Johnny Rotten so unglaublich wenig darum, dass er mit 19 oder 20, glaube ich, Nevermind the Bollocks aufgenommen hat und dann nochmal irgendwie ein paar schöne Platten mit Pill gemacht hat, aber dann eigentlich wurde es immer weniger und immer weniger. Bei mir ist genau andersrum. Ich habe meine ersten zwei, drei Platten waren echt nicht, die waren einfach nicht wirklich gut. Und mit 30 habe ich langsam angefangen zu begreifen, was das alles ist und wie das geht. Und seitdem habe ich Fahrt aufgenommen und seitdem werde ich eigentlich für mich persönlich gesehen immer nur besser und freue mich darauf, weil das Beste ist, liegt noch vor mir. Es ist nicht hinter mir. So wünsche ich mir das. Die Rampe soll nach oben gehen und nicht nach unten.
Ja. Übrigens ist ja so dieses Vampir, das ist ja eine Vampir-Serie oder weiß ich nicht, Folgen oder das Vampireske, das kann man ja so auch ein bisschen auch, also man sieht so ein Foto von dir und denkt so, wo ist das Alter hin?
Ja, aber das ist tatsächlich, also ich habe gerade, wenn man zum Beispiel Pharrell Williams sich anguckt, ne? Wenn du den anguckst, der ist jetzt auch so, glaube ich, 50, der sieht tatsächlich ernsthaft aus wie 35.
Ja, das stimmt.
Also das ist wirklich grotesk. Und bei mir ist das so, wenn ich Fotos schieße, ich benutze nicht großes Make-up und ich mache auch keine große Retusche in Photoshop danach. Aber ich lasse natürlich 50 Fotos von mir schießen und dann nehme ich aber nur die besten 5, wo ich keine Augenringe habe und sowas. Und deswegen, weil ich irgendwie ganz okay aussehe und dann 5 gute Fotos wähle, komme ich da gut bei rüber. Aber ich habe genauso gut Beulen und irgendwelche schrumpeligen Ecken an den Ellenbogen und so wie jeder andere auch.
Ja, klar. Und du hast es ja auch so schön und schonungslos bist du mit dir selber. Das kann man wirklich nicht anders sagen, wenn man das Buch liest. Also du lässt wirklich nichts aus und da gibt es keine Scham mehr. Im Gegenteil, das ist eine Innensicht, und eine Außensicht, aber eine Innensicht par excellence und da lässt du wirklich nichts aus und deswegen, also ich kann es wirklich nur empfehlen, es ist echt ein cooles Buch und selbst wer nicht dabei war, es macht richtig Spaß, also wer kann sich vorstellen, dass selbst der Manager irgendwie im Schlafanzug mit blau gefärbten Haaren, Rüschenhemd und zerrissenen Boxen in welchem Laden jetzt auch immer stand in Hamburg, ich komme, krieg sie alle nicht mehr zusammen. Mhm. Also das ist eine große Freude und ein guter Ritt und komplettiert die Rocco Schamoni-Sammlung, glaube ich, sehr gut.
Toll, ja. Vielen Dank dafür und es freut mich sehr.
Gerne.
Ich höre jetzt gerade als Feedback auch von vielen Leuten, die es gelesen haben, sie haben es in einer Nacht durchgelesen. Ja. Und man versucht ja als Literat immer einen Sog zu erzeugen, sodass das Buch nicht auf dem Stapel landet. Und ich lese ja selber sehr, sehr viel und so und es kommen aber eine ganze Menge von Büchern, die ich lese, landen auf dem Stapel, weil der Angelhaken nicht sitzt, weil ich nicht dran gebissen habe.
Ja.
Und wenn ich jetzt höre bei diesem Buch, dass irgendwie sowas von 10 Leuten, 7 mir erzählen, sie haben es in einer Nacht durchgelesen und manche sagen auch in 2 oder 3 Nächten, dann ist das zwar auf der einen Seite traurig, weil der Stoff so schnell weggeinhaliert ist, aber zum anderen ist der Sog sehr stark und das kann nicht so ganz schlecht sein.
Nee, genau. Nee, das ist es auch nicht. Und es heißt Pudelskern, ist erschienen bei Hansa Plau und wir freuen uns drauf und hoffentlich sehen wir uns auf der Tournee.
Alles klar und ich verabschiede mich.
Ja, tschüss mein Lieber, danke sehr.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.